Neue Gerüchte zur Alpha 7.5 von Sony versprechen 44 Megapixel und 20 Bilder pro Sekunde. Mit der Echolens gibt es eine neue Kompaktkamera im Leica-Stil auf Kickstarter. Und das 16-30 f2.8 von Tamron steht wohl kurz vor der Veröffentlichung. Schauen wir uns an bei Fotografics News. Meine unsichtbare Analyse-Zauberkugel von letzter Woche hat mir leider verraten, dass mein Intro zu lang war. Also herzlich willkommen, lasst doch ein Abo da. Und diese Folge wird gesponsert von Fotokoch, eurem und unserem Partner für Fotografie und Videografie. Das sage ich jetzt so schnell, damit ihr das wirklich spannende Canon Mega Weekend nicht verpasst. Denn die spontane Rabattaktion lässt etwa den Preis der EOS R5 von Canon auf nur 2.772 Euro fallen. Das ist nochmal deutlich günstiger als der Bestpreis zum letztjährigen Black Friday. Da kostet die Kamera nämlich noch 2.999 Euro, was damals auch schon ein echt guter Preis war. Also unbedingt mal vorbeischauen, wenn euch Canon-Kameras gefallen. Link gibt es in der Podcast- und Videobeschreibung. Ungefähr eine Woche habe ich jetzt die Fuji X-Half hier. Und während ich mir über die Bildqualität noch ein paar Gedanken machen muss, ein paar Bilder seht ihr gerade eingeblendet, ist eines schon relativ sicher. Ich hatte die X-Half letzte Woche häufiger im Rucksack oder am Handgelenk als meine größeren Kameras. Kompaktkameras sind also meiner Meinung nach echt ziemlich praktisch für die Alltagsfotografie, vor allem wenn man, wie ich, nicht so gerne mit dem Handy fotografiert, obwohl das tatsächlich teilweise eine bessere Bildqualität bietet. Aber falls es euch genauso geht, dann könnte die Echolens Kompaktkamera, die jetzt auf Kickstarter gestartet ist, vielleicht auch interessant für euch sein. Stilistisch orientiert sich die Echolens stark an Leicas M-Serie und kopiert dabei sogar ein wenig das bekannte rote Leica-Logo in einer orangefarbenen Abwandlung. Wie die Leica M11D kommt auch die Echolens ohne Display auf der Rückseite und erinnert mit einer Filmwickelkurbel ein wenig an das Konzept der X-Half mit ihrem Filmhebel. Ich kann den mal auslösen. Samt Filmrollen-Simulationsmodus. Echolens geht dann aber noch einen Schritt weiter, denn während Fuji nur Filmrollen mit 36, 54 oder 72 Bildern simuliert, ist der interne Speicher der Echolens gleich ganz auf 54 Bilder limitiert. Wenn dieser dann voll ist, müsst ihr die Bilder ans Smartphone übertragen. Der integrierte CMOS-Sensor löst dabei mit 8 Megapixeln auf und die Brennweite ist äquivalent zu Kleinbild, etwa 35 mm. Auch hier gibt es kein RAW wie bei Fuji und ihr könnt auch aus 4 Filmsimulationen Kodagrain, Dreamroll, Black and White und Rosebite wählen. Aktuell könnt ihr euch die Kamera zum vergünstigsten Einstiegspreis von 149 US-Dollar sichern. Ab Oktober soll die Echolens dann für 199 US-Dollar in den Handel kommen. Ist also deutlich günstiger als die Fuji X-Half. Wie teuer die aber dann am Ende hierzulande mit Steuern und umgerechnet zu Euro sein soll, wissen wir aktuell noch nicht. Frage an euch, findet ihr die Echolens spannend oder vermutet ihr dahinter eine Scammera, also eine Pseudokamera, die am Ende nur Bilder in Webcam-Qualität liefert? Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Nächste News, ohne langes Gelaber meinerseits, die Fuji X-Half kommt jetzt auch wieder weg. Tamron steht nämlich wohl kurz vor dem Release eines neuen Objektivs für Vollformatkameras von Sony und Nikon. Mit einem Brennweitenbereich von 16-30 und einer durchgehenden Offenblende von f2.8 ist es dabei wohl der offizielle Nachfolger des 17-28 f2.8 aus dem Jahr 2019. Daher ist der offizielle Name auch Tamron 16-30mm f2.8 DI3 VXD und jetzt kommt der wichtige Part G2, also G2 für Generation 2. Die technischen Daten wissen wir ebenfalls bereits, da eine Pressemitteilung im Netz aufgetaucht ist. Das Objektiv soll 450 Gramm wiegen und mit Innenfokus kommen. Die optische Konstruktion besteht wohl aus 16 Elementen in 12 Gruppen und Tamron setzt wohl 9 Blendenlamellen für ein besonders schönes Bokeh ein. Wie immer, die Naheinstellgrenze liegt bei 19 cm, das Filtergewinde soll 67 mm messen. Dazu kommt ein neu entwickelter VXD-Autofokus, bei dem gleich zwei VXD-Module durch elektrische Impulse in einem Floating-System zusammenarbeiten. Wetterfest ist das Objektiv ebenfalls, nur den Preis wissen wir aktuell noch nicht so wirklich. Als Gerücht hat mir Marc aber noch 1200 Euro in die Themenübersicht für diese Woche geschrieben, also die Folge dieser Woche geschrieben. Das wäre durchaus attraktiv. Ob das stimmt, schauen wir uns dann in den nächsten Folgen an. Die A7 IV von Sony ist ja nach wie vor eine der beliebtesten Hybridkameras in der Vollformat-Mittelklasse. Ich schraube jetzt das Objektiv mal ab, weil hier ist die A7 II zum Vergleich. Schauen wir uns Kameras wie die Z6 III von Nikon oder auch die neuesten Panasonic Releases an, wirkt die A7 IV langsam, aber sicher veraltet. Die nicht ganz kleine Sony-Fangemeinde im Netz wartet daher schon gebannt auf die A7 V und daher gibt es jetzt ein kleines Update. Erstmal war es die letzten Wochen erstaunlich ruhig um Sonys fünfte Alpha 7 Generation. Allerdings wurde die Kamera nun wohl endlich offiziell registriert. Zumindest hatte Sony am 23. Mai eine Mittelklasse- oder Einstiegskamera registriert, deren Bezeichnung zu A7 V passen könnte. Damit sollte es nicht mehr allzu lange dauern, bis wir dann einen Release sehen, falls Sony nicht auf Konkurrenzmodelle wartet. Eine anonyme Quelle verriet jetzt gegenüber Sony Alpha Rumors ein wenig genauer, was uns dann bei der A7 V erwarten könnte. Demnach soll die Kamera mit einem neuen 44-Megapixel-Sensor erscheinen, der nicht im Stack-Design eingesetzt wird. Sony wird aber wohl trotzdem hohe Auslesegeschwindigkeiten ermöglichen, denn angeblich soll die Kamera in der Lage sein, 20 Bilder in der Sekunde aufzunehmen. Diese Spekulationen seien zu 100% bestätigt, da es sich aber um eine anonyme Quelle handelt, wäre ich aktuell trotzdem noch ein bisschen vorsichtig. Bei der A7 V soll Sony zudem zu großen Teilen das Gehäuse der A1 II übernehmen. Das ist insofern eine gute Nachricht, als dass wir dann auch das flexible Display bekommen, das man zur Seite ausklappen kann und auch nach oben und unten neigen kann. Den sehr guten KI-Chip für den Autofokus, den Sony in der A7 R5, glaube ich, war es, einführte, in denen es ja auch zwischen auch in günstigen Modellen gibt, sollen wir dann ebenfalls in der A7 V sehen. Der elektronische Sucher soll im Vergleich zur A7 IV ebenfalls ein Upgrade erhalten. Wie genau das am Ende aussieht, da ist sich die anonyme Quelle aktuell noch unsicher. Zu guter Letzt soll Sony das Hitzemanagement bei Videoaufnahmen in der A7 V verbessern. Das wäre eine wirklich willkommene Neuerung. Die A7 IV ist nämlich schon regelmäßig bei Videoaufnahmen ausgegangen, sogar in beheizten Räumen ohne direkte Sonneneinstrahlung. Ich fände es spannend, wenn es bald mehr Leaks und Neuigkeiten zur A7 V geben würde. Dann auch gerne handfestere Infos als diese von einer anonymen Quelle. So, die letzten beiden News handeln wir mal ein bisschen schneller ab. Falls ihr schon länger dabei seid bei Kameras und Digitalkameras, kennt ihr vielleicht noch die Firmware-Add-ons für ältere Canon DSLRs namens Magic Lantern, mit dem man Funktionen freischalten konnte, die damals in der Standard-Firmware von Canon nicht verfügbar waren. Etwa RAW-Videos, Dual-ISO, Focus-Peaking oder benutzerdefinierte Overlays, für die Hersteller ja inzwischen ordentlich Geld abgreifen wollen. Nach einer 5-jährigen Pause haben die Entwickler von Magic Lantern nun eine Midsummer Edition 2025 herausgebracht und nicht nur frühere Builds zusammengefügt, sondern auch den Support für Canon-Kameras erweitert. Demnach sind jetzt Modelle wie die 200D, die 750D, die 6D Mark II oder auch die 7D Mark II mit an Bord. Während das allesamt ältere Modelle von Canon sind, soll es zukünftig aber auch Magic Lantern Builds für Kameras mit Digic 8 und Digic X Prozessoren geben, also auch für spiegellose EOS R Modelle. Wollt ihr tiefer in die Materie einsteigen, findet ihr in den Shownotes einmal die News von Jürgen verlinkt. Ich wiederhole mal an dieser Stelle noch seinen Hinweis, dass Magic Lantern in keiner Weise von Canon unterstützt wird, also alles auf eigene Gefahr und wahrscheinlich auch unter Garantieverlust. Zu guter Letzt noch ein kleiner Aufreger in der OM-System-Community. Die OM5 Mark II, die ja letzte Woche als USB-C-Modellpflege vorgestellt wurde, ist nicht mehr mit einem beliebten Blitz von OM-System kompatibel. OM-System bestätigte inzwischen, dass die Kamera nicht mit dem FL-LM3-Blitz kompatibel ist. Darauf aufmerksam machten zuerst die Kollegen von DP Review, die sich wunderten, dass der Blitz trotz baugleichem Blitzschuh nicht mehr als kompatibel gelistet ist. Die Erklärung von OM System ist meiner Meinung nach wirklich grandios. Denn die Entscheidung, den Blitz nicht zu unterstützen, war das Ergebnis umfassender Überlegungen zu den Eigenschaften des Produktes. Ja, die Community ist verärgert, kann ich aber auch irgendwie auch verstehen. Geht euch das genauso, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und dass diese Folge von Photographics News jetzt endet, ist übrigens auch ein Ergebnis umfassender Überlegungen zu den Eigenschaften dieser Folge. Ich freue mich tierisch, dass ihr wieder dabei wart und wünsche euch ein schönes sommerliches Wochenende. Bis nächste Woche und auf Wiederhören. Genießt die Sonne und cremt euch gut ein. Ich glaube, ich sage es jede Woche. Trinkt genug. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.